Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ich freue mich heute hier zu Ihnen zu sprechen am Gedenktag der Opfer in Hiroshima und Nagasaki. Seit 20 Jahren bin ich angestellt als Referent für Friedensfragen, habe den Nahen und Mittleren Osten häufig besucht, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Israel, Palästina, in diesem Jahr auch schon Ägypten. Warum ist es so schwer, zu einer Verständigung zu kommen? Warum wird seit 10 Jahren in diesem Atomstreit verhandelt und es kommt trotzdem nichts dabei heraus? Soll vielleicht nichts dabei herauskommen, weil es um ganz andere Dinge geht, die uns nicht mitgeteilt werden? Die amerikanisch-iranischen Beziehungen waren lange Zeit gar nicht so schlecht. Vor genau 100 Jahren gab es einen amerikanischen Ökonomen, der Schatzmeister im damaligen Persien wurde, das ja erst 1935 in Iran umbenannt wurde. Russland besetzte den Norden Irans, Großbritannien den Süden hin, zu Pakistan und Indien hin. Erst 1953 kam der große Bruch. Der demokratisch gewählte Ministerpräsident Mossadegh hatte es gewagt, die Erdölquellen im Iran zu verstaatlichen. Was war die Reaktion der beiden damals wichtigsten Weltmächte, Großbritannien und die USA, führten einen Putsch durch und stürzten den demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Mossadegh. Ich bin im Iran öfters gefragt worden, ihr wollt uns heute die Demokratie bringen? Wir hatten sie, ihr habt sie uns genommen. Noch hat darauf niemand eine Antwort im Westen. Wie ging die Geschichte weiter? Der Sturz des pro-westlichen Schah-Regimes war eine Spätfolge des Sturzes von Ministerpräsident Mossadegh. Trotz 40.000 amerikanischer Militärberater und Unterstützer konnte sich der iranische Schah nicht halten und musste die Flucht ergreifen. Ich stand 2005 vor dem Haus des Schahs und der Leiter sagte uns, der dortige Tourismusführer, wenige Monate zuvor pries der damalige Reza Pahlavi noch den Iran als einen Hort der Stabilität in einem Meer der Instabilität. Und wenige Monate später war er hinweggefegt. Es folgten 8 Jahre Krieg. Saddam Hussein überfiel Iran, weil er dachte, mit 10% Erdölquellen mehr zu seinen 10% eigenen hätte er natürlich eine sehr viel gewaltigere Rolle in der Region spielen können. Er überfiel die Provinz Khuzestan, wo 2/3 der iranischen Erdölquellen lagern und eine Mehrheit der dortigen Bevölkerung Araber sind. Er rechnete nicht mit dem langen Atem und auch der Brutalität im Iran, wo Tausende von Kindern über die Minenfelder gejagt wurden, um dann eine Wende im Krieg herbeizuführen. 1982 war eine Pattsituation erreicht. Der Krieg dauerte allerdings noch bis 1988. Wenig wird heute daran erinnert, dass die amerikanische Regierung, Caspar Weinberger, Oliver North, Flugabwehrraketen lieferten an Iran, um dieses Land aufzurüsten gegen Saddam Hussein. Gleichzeitig versorgte die amerikanische Regierung beide Seiten mit Satellitenfotos und der damalige Außenminister Henry Kissinger sagte, es ist ein Jammer, dass nicht beide den Krieg verlieren können. Was folgte noch? 1983 in Beirut eine gewaltige Detonation, 241 getötete US-Soldaten. Bis heute wird dahinter der iranische Geheimdienst vermutet. Die US-Regierung stellt bis heute Milliarden Entschädigungsforderungen für die Opfer dieses Anschlages. Gleichzeitig sollten eigentlich nach der Freilassung der letzten Geiseln, nach der Geiselnahme 1979, die in USA festgehaltenen iranischen Guthaben freigegeben werden. Sie sind bis heute eingefroren und teilweise eben nicht zurückgegeben worden an Iran. Auf dem Höhepunkt gegen Ende des iranisch-irakischen Krieges, der Abschuss einer Boeing-Maschine mit 290 zivilen Toten. Ein US-Kreuzer, Vincennes, schickte eine Rakete nach oben und schoss einen iranischen Airbus ab, der angeblich auf einer falschen Welle gesendet haben sollte. Das Kriegsschiff konnte diese Frequenz nicht erreichen, fühlte sich bedroht. Bis heute fehlt eine Entschuldigung und Entschädigungszahlung für diesen Angriff auf den iranischen Airbus. 2 Jahre nach diesem tragödischen Zwischenfall, nach diesem Tod von knapp 300 Menschen, bekam der Kreuzerkommandant eine Verdienstmedaille von George Bush, dem Vater von George W. Bush, umgehängt für verdienstvolles und vertrauensvolles Handeln. So sieht nicht Entschuldigung aus und schon gar nicht wurden bis heute Entschädigungsleistungen für die Angehörigen dieser Opfer geleistet. Das Verhältnis, ich sagte es, zerrüttet. Der israelische und amerikanische Geheimdienst hatte jahrelang beste Verbindungen zum Iran. Der iranische Geheimdienst SAVAK, der Tausende von Regimegegnern foltern ließ, wurde ausgebildet von israelischen und amerikanischen Geheimdienstlern. Damals funktionierte die Zusammenarbeit reibungslos. Wir haben heute die Situation, dass die Bundesregierung bereits im Jahre 1999 und 2000 3 Atom-U-Boote, atomwaffenfähige U-Boote, geliefert hat an Israel. An diesen U-Booten aus Deutschland verdient Iran mit. Jetzt werden Sie vielleicht erstaunt fragen, wie kann denn das sein? Noch zu Schah-Zeiten hat der Staat Iran 5% der Aktienanteile bei ThyssenKrupp erworben. Die Howaldtswerke Deutsche Werft, die U-Boote bauen, sind eine 100% Tochter von ThyssenKrupp, sodass bis heute der Iran mitverdient an der Auslieferung dieser U-Boote, ein Treppenwitz der Geschichte. Es gab sporadische Annäherungen. Es gab eine Entschuldigung im französischen Fernsehen, wo damalige Geiselnehmer, Studenten und Studentinnen aus Iran die Hand reichten zur Versöhnung gegenüber Einzelnen, die damals in der US-Botschaft als Geiseln genommen wurden, über 444 lange Tage. Es gab eine zaghafte Entschuldigung von Präsident Clinton, als der sogenannte Reformpräsident Khatami an der Macht war. Es gab die Entschuldigung dafür, die Demokratie Amerikaseits und Großbritannienseits im Iran 1953 beseitigt zu haben. Allerdings, es führte dieses nicht weiter. 2002 wurde Iran von George W. Bush auf die Achse des Bösen gesetzt, zusammen mit Irak und mit Nordkorea. Es sollte Klick machen in amerikanischen Köpfen. Erinnerungen sollten wach werden an den letzten guten Krieg, den die USA geführt hatten. Achse des Bösen. Erinnerungen tauchen auf an die Achsenmächte. Deutschland, Iran, Japan, 2 Länder nah zusammen, Deutschland und Italien, 1 im fernen Osten, Japan, nun wieder 2 zusammen, Iran, Irak und 1 Nordkorea im fernen Asien. Die Liste wurde 6 Monate später erweitert um 3 weitere Staaten, Libyen, Syrien und Kuba. Wenn man sich die Geschichte der letzten 10 Jahre anschaut, hat man das Gefühl, hier wird eine To-Do-Liste abgearbeitet. Wo könnten Lösungen liegen? Was wünscht sich Iran? Iran braucht zivile Ersatzteile für seine zivile Luftflotte. Airbus und Boeing-Maschinen sind mehrere abgestürzt, weil sowohl Airbus wie Boeing keine Ersatzteile mehr liefern. Was wünscht Iran noch? Iran wünscht die Anerkennung seines Rechtes, was ihm als atomwaffenunterzeichnenden Staat des Atomwaffensperrvertrages zusteht. Genau dieses möchten die Permanent Five des UN-Sicherheitsrates ihm nicht zuerkennen. Iran möchte in die Welthandelsorganisation WTO aufgenommen werden. Iran braucht Anerkennung. Iran, ein Land größer als Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien zusammen, mit 1,6 Millionen Quadratkilometern. Ein Land Mittelmacht mit den zweitgrößten Erdgasreserven, den viertgrößten Erdölreserven. Möglicherweise liegt die Tragödie darin, dass Iran bereits seit vielen Jahren Langzeitverträge gemacht hat mit China und mit Indien. Mit China über 100 Milliarden Dollar, mit Indien über 40 Milliarden Dollar. Nur bei einem Regimewechsel könnten diese Verträge gekündigt werden. Dann würden Öl und Gas nicht Richtung Osten, sondern Richtung Westen, nach Europa und in die USA fließen können. Der frühere Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, El Baradei, sagte vor einem Jahr in einem Spiegel-Interview, in 9 Jahren Verhandlungen ging es westlicherseits nicht um einen Kompromiss, sondern so wörtlich um Regime-Change. Es wurde nie versucht, Iran auf Augenhöhe zu begegnen, und genau das wäre wahrscheinlich der Schlüssel, um zu einer zivilen Lösung zu kommen. Was wären noch Schlüsselelemente? Eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten. Eine atomwaffenfreie Zone von Israel bis Iran, Pakistan und Indien. Regionale Sicherheitsabkommen, die auch Wasser, erneuerbare Energien einschließen. Es könnte vom interreligiösen Dialog bis zu Friedenserziehung gemeinsame Kommissionen eingerichtet werden. Ich habe selbst vor einem Jahr eine solche Musterkonferenz auf Nichtregierungsebene moderiert. Aus 9 Staaten waren 27 Menschen gekommen, aus Iran, aus der Türkei, Irak, aus Syrien, aus Libanon, aus Israel und Palästina. Wir haben 5 Tage eine große Bereitschaft erfahren, auf der Nichtregierungsebene miteinander zu kooperieren, weil die Zukunft der gesamten Region nur im Miteinander und nicht im Gegeneinander liegen kann. Ich fordere unsere Regierung auf, alles zu unternehmen, einen erneuten Waffengang zu verhindern. Wir haben am 20. Januar diesen Jahres erlebt, dass der israelische Ministerpräsident bereits den Angriffsbefehl gegeben hatte, dass aber die US-Regierung im letzten Moment der israelischen Regierung in den Arm gefallen ist, um den Angriff auf Iran zu verhindern. Danach erklärte die israelische Regierung, sie wäre künftig nicht mehr bereit, den Verbündeten USA zu konsultieren und zu verständigen, sondern sie wird erst angreifen und dann informieren. Darin sehe ich in den nächsten Wochen und Monaten das ganz große Gefahrenpotenzial. Wir haben am 6. November die US-Wahlen. Barack Obama kann keinen weiteren Krieg brauchen, weil bereits der Irak- und Afghanistan-Krieg die Vereinigten Staaten an den Rand des wirtschaftlichen Ruins gebracht haben. Würde allerdings die israelische Regierung, die inzwischen sogar ein Stationierungsabkommen mit Aserbaidschan geschlossen hat, um dort einen Flughafen nutzen zu können, weil von dort keine Luftbetankung möglich wäre und nötig wäre, wie sie von Israel aus nötig wäre, würde sie diesen Angriff starten, wäre der US-Präsident genötigt beizuspringen, wollte er nicht die US-Wahlen verlieren. All dies gilt es zu skandalisieren, unseren Einfluss geltend zu machen, mit unseren Abgeordneten zu sprechen, sich stark zu machen, keinen Waffengang gegen Iran zu unterstützen, alle diplomatischen Hebel in Bewegung zu setzen, um diese sehr aufgeheizte Stimmung, die im Moment da ist, herunterzukühlen, zu deeskalieren und die von mir auch skizzierten zivilen Möglichkeiten, die es nach wie vor gibt, Wirklichkeit werden zu lassen. Ich danke Ihnen und euch sehr herzlich fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit.